ARD Sounds.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Katja Heinen.
SWR 1 Leute und ich begrüße ganz herzlich die Bundesgeschäftsführerin des Weißen Rings von Deutschlands größter Opferschutzorganisation, Bianca Bieber. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, ich freue mich.
Sie sind seit 13 Jahren Bundesgeschäftsführerin des Weißen Rings, haben vorher was ganz anderes gemacht. Können Sie nach diesen 13 Jahren noch ruhig schlafen?
Das ist eine berechtigte Frage, weil natürlich habe ich in meinem Beruf immer mit der Schattenseite des Menschen zu tun. Ich kann überwiegend gut schlafen. Es gibt Fälle, die einen dann doch sehr begleiten, aber wir werden natürlich auch professionell begleitet bei unserem Job. Also ja, meistens schlafe ich gut.
Gab es denn einen Fall aus dieser Zeit, der Ihnen selbst besonders in Erinnerung geblieben ist?
Ja, es gab tatsächlich einen Fall, da war ich ganz frisch. Ich war, bevor ich Bundesgeschäftsführerin wurde, ehrenamtliche Opferhelferin. Und da hatte ich tatsächlich einen Fall, der war ein Mann, der 60 Jahre in etwa alt war und der quasi bei mir erstmalig über seinen Missbrauch als Kind gesprochen hat, das dann ja über 50 Jahre zurücklag. Und das war so einschneidend, das war so gravierend, diesem Mann dabei zuzuschauen, zu erleben, dabei zu sein, wie der Mann auf sein zerstörtes Leben zurückgeschaut hat, weil dieses Trauma im Prinzip über 50 Jahre unbearbeitet war. Das habe ich heute noch vor Augen. Das war sehr dramatisch für mich.
Das glaube ich, weil man sich dann auch so hilflos fühlt, ne? Weil was kann man nach so einer langen Zeit Schweigen noch machen?
Das ist das Tatsächliche, dass man wirklich sagt, im Prinzip kann man dem Mann stabilisieren, Hilfe geben in der Organisation, dass die nächsten Jahre seines Lebens noch funktionieren. Aber man weiß natürlich auch aus allem, was man über Traumata weiß, dass es nicht mehr gelingen wird, diesem Mann dabei zu helfen, ein glückliches, selbstbestimmtes Leben führen zu können.
Was sind denn die häufigsten Probleme, mit denen sich Menschen an Sie, an den Weißen Ring wenden?
Der Weiße Ring hat quasi in seiner DNA geschrieben die schambehafteten Delikte. Also meistens kommen Menschen zu uns, die oft auch nicht mal Anzeige bei der Polizei erstattet haben und die sich wirklich in der Anonymität eines gemeinnützigen Vereins Hilfe holen wollen. Das heißt, die meisten Fälle bei uns befinden sich aus dem Bereich Sexualstraftaten, Missbrauch, Vergewaltigung, aus diesem Umfeld.
Können Sie die Menschen dann manchmal noch dazu bewegen, zur Polizei zu gehen?
Ja, das ist so eine schwierige Fragestellung, weil uns ist wichtig in unserer Hilfe, dass wir wirklich den Personen, die sich an uns wenden, Unterstützung geben, selbstbestimmt nachher in dieser Situation agieren zu können. Das heißt, wir wollen niemanden dazu überreden oder zu etwas bringen, was er vielleicht selber aus sich heraus gar nicht möchte. Wir versuchen einfach durch Informationen, durch Beratung, durch Begleitung all das zu ermöglichen, was diese Person selber möchte. Aber wir würden niemanden jetzt dahin bringen, Anzeige zu erstatten, wenn die Person das an und für sich nicht möchte. Es gibt ja auch gute Gründe teilweise, sich dagegen zu entscheiden in der jeweiligen Situation.
Und die Menschen, die zu Ihnen kommen, wissen, sie können anonym bleiben.
Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt in unserer Arbeit.
Würden Sie denn, angenommen, jemand entscheidet, sich zur Polizei zu gehen, den auch zum Beispiel begleiten?
Das ist ein wichtiger Aspekt unserer Arbeit. Unsere Arbeit ist ja überwiegend ehrenamtlich. Also die Opferhelferinnen und Opferhelfer in Deutschland arbeiten in ehrenamtlicher Art und Weise. Das verschafft ihnen natürlich auch eine enorme Freiheit, zeitliche Freiheit. Und das ist, glaube ich, auch wirklich der Mehrwert unserer Organisation, dass Menschen, Betroffenen von Straftaten und Angehörigen, Zeit schenken. Und dazu gehört, wir begleiten zu Gerichten, zur Polizei, zu Behörden. Wir sind da, wir sind begleitet, solange es die Betroffenen eben sich wirklich wünschen. Und das ist, glaube ich, wirklich der Wert, den unsere Organisation für die Betroffenen auch wirklich hat.
Sie sagen, in der DNA unserer Organisation ist ja die schambehaftete Kriminalität. Hat sich denn die Art der Kriminalität, mit der Sie sich beschäftigen müssen, geändert in den letzten 13 Jahren?
Tatsächlich hat sich vor allem die Durchführung der Art geändert. Also alle Delikte, die wir in den vergangenen 50 Jahren bei uns betreut haben, sind nach wie vor als Delikte da. Aber sie sind natürlich mittlerweile massiv unterstützt durch digitale Tatwerkzeuge, so will ich es mal nennen. Und gerade im Bereich der Sexualstraftaten, der häuslichen Gewalt, Stalking, Mobbings, spielt natürlich die digitale Gewalt, die digitale Ausführung dieser Delikte eine maßgebliche Rolle. Und das steigt exponentiell in den letzten Jahren.
Dann lassen wir uns darüber mal sprechen. Ich habe Sie vor einem halben Jahr bei einem Vortrag erlebt zum Thema, wie Desinformation und Fake News unseren Alltag bestimmen. Und Sie haben damals unter anderem über Porno-Deepfakes gesprochen. Ein Thema, das den meisten vermutlich vorher nicht besonders bekannt war, aber seit wenigen Tagen nun in aller Munde ist. Und zwar seit Colin Fernandes öffentlich gemacht hat, dass sie Anzeige gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen erstattet hat. Sie wirft ihm vor, jahrelang Fake-Accounts in sozialen Medien unter ihrem Namen betrieben zu haben, Kontakte mit Männern aufgenommen zu haben und pornografisches Material verschickt zu haben, das den Eindruck erweckt, es zeige Fernandes. Was ist Ihnen durch den Kopf gegangen, als Sie von der Geschichte gehört haben?
Für mich war das ja gar nichts Erstaunliches, zumal ich die Geschichte von Colin Fernandes auch wirklich aus eigener Arbeit, aus eigenem Erleben kannte. Wir hatten auch einen großen Bericht über ihre Erzählung. Das Einzige, was ja bis vor wenigen Tagen nicht bekannt war, war, wer der Täter ist.
Aber das hat die Bombe platzen lassen, ne? Interessanterweise, weil sie hat vorher schon Filme darüber gedreht.
Und das ist auch was mich bei aller Dankbarkeit dafür, dass dieses Thema jetzt diese Aufmerksamkeit erfährt, weil es ein so wichtiges Thema ist, weil es ein Thema ist, was viele Frauen erleben Tag für Tag, auch Männer, aber ganz überwiegend Frauen, was bei uns wirklich exponentiell ansteigt als Straftat. Und wir reden da seit vielen Jahren darüber, Colin Fernandes ist eine Botschafterin für diese Erzählung. Und was mich aber natürlich an dem Sachverhalt deprimiert gleichzeitig ist, dass es dieser Prominenz des Täters offensichtlich bedurfte, dass die Aufmerksamkeit so präsent ist. Weil Colin Fernandes hat diese Geschichte schon lange erzählt, was ihr widerfährt. Ich bewundere den Mut, habe ich aber schon von Anfang an, dass sie als prominentes Gesicht ihre Leidensgeschichte erzählt hat. Das habe ich von Tag 1 an ihr sehr bewundert. Und jetzt natürlich auch mit aller Aufmerksamkeit, die Medien ihr zukommen lassen. Und man muss auch sagen, mit allem Hass, der nämlich gleichzeitig auch parallel auf sie einstürzt von Menschen, die ihr die Geschichte nicht glauben, die sie weiter diffamieren, die eigentlich den Täter stärken. Also es ist ein bewundernswertes Verhalten von ihr, was natürlich andere Opfer enorm stärkt und ihnen auch die Sicherheit gibt, A, zu sehen, es passiert anderen auch, und B, zu sehen, wie wir das in dem berühmten Pellicot-Zitat gelernt haben, die Scham muss die Seite wechseln. Colin Fernandes wird einen hohen persönlichen Preis dafür zahlen, dass sie das in dieser Öffentlichkeit tut.
Ja, und vor allen Dingen, weil die Tochter das natürlich auch voll mitbekommt jetzt, ne?
Ja. Das ist ein hoher Preis, den sie mit ihrer Familie, mit ihrem sozialen Umfeld bezahlt. Gleichwohl, denke ich, ist es der Ansatz, der dazu beitragen wird, massiv. Und ich habe tatsächlich die berechtigte, glaube ich, Hoffnung, dass ihr Einsatz maßgeblich dazu beiträgt, dass tatsächlich jetzt auch Gesetze sich ändern, dass Dinge in Bewegung kommen, über die wir seit Jahren reden, die aber eigentlich, ich formuliere es mal etwas derb, keinen interessiert haben, in der tatsächlichen Umsetzung.
Da sprechen wir gleich noch intensiver drüber. Was ich noch sagen wollte, ist, ich glaube gar nicht mal, dass es nur die Prominenz des Täters ist, sondern ich glaube, es ist einfach auch die Tatsache, dass es der eigene Ehemann ist.
Das auch,
was
ganz klar.
Was die Menschen
natürlich
so entsetzt und was diesen Fall jetzt prominent werden lässt. Sie sagen, sie wundert es nicht. Sie haben schon seit Jahren Zuwächse in diesem Bereich. Es gab jetzt Zahlen, dass 6% der Menschen in Deutschland gesagt haben, sie hätten sowas auch schon mal erlebt in irgendeiner Form. Was sind es für Menschen, nicht prominente Menschen, die zu Ihnen zum Weißen Ring kommen und solche Geschichten erzählen? Wem passiert sowas?
Das sind wirklich querfeldein durch alle Schichten der Gesellschaft, durch alle Altersgruppen auch. Wir haben natürlich einen relevanten großen Bereich von jungen Betroffenen, Mädchen, leider mittlerweile sogar Kindern. Also das Alter derer, die betroffen sind von solchen Deepfakes, sinkt jährlich. Mittlerweile betreuen wir auch Angehörige, da sind 10-, 9-, 8-jährige Mädchen betroffen. Und man kann sich doch auch vorstellen, meine ich, was das auslöst an Kindern, an Menschen in einem Alter, in dem sie ohnehin unsicher sind, pubertierende Mädchen. Oftmals wird es in Klassen genutzt als Spaß. Also oftmals ist gar nicht der kriminelle Gedanke dahinter stehend, sondern es beginnt mit einer vermeintlich, ich sag mal, in Gänsefüßchen spaßigen, unbedachten Tat und löst aber natürlich für die Betroffenen die gleichen Folgen aus, wie wenn es einen kriminellen Hintergrund hätte.
Dass sich die Mädchen nicht mehr in die Schule trauen zum Beispiel.
Ja, ganz genau. Und das ist auch der Unterschied zu früher. Es gab früher schon Mobbing, es gab Stalking, es gab diese ganzen Taten. Nur dadurch, dass sie jetzt eben mit dem Werkzeug über Social Media, über Internet, über digitale Verbreitung verfügen, hat das natürlich eine ganz andere Auswirkung. Weil mittlerweile kann ich im schlimmsten Fall Schule wechseln, dann holt mich aber diese Geschichte am neuen Ort genauso wieder ein. Und das, auch das Thema, wie lösche ich eigentlich das, was im Internet ist, was mich betrifft, ist eine große Herausforderung. Und das verschärft natürlich das Problem für die Betroffenen enorm, dass sie eigentlich, egal wo sie hingehen, egal wie alt sie auch werden, diese Geschichte möglicherweise immer wieder einholt.
Und so leicht bekommt man die Plattform auch nicht dazu, das wieder runterzunehmen. Ne?
Das ist extrem schwierig. Und sie haben ja auch durch die Verbreitungen auch wirklich die Frage, wo befinden sich die gesamten Daten, wer ist verantwortlich für die Löschung, auch die Frage, wer sind die Täter, Stichwort Datenspeicherung. Es ist nahezu unmöglich, als betroffene Person dafür Sorge zu tragen, dass dieses ganze Material, was gegen mich letztlich ausgestrahlt wird, gelöscht wird.
Umso leichter ist es, so ein Video zu erstellen, ne?
Ja, es bedarf mittlerweile überhaupt keiner technischen Kenntnisse mehr. Es ist im Prinzip, sind es Mausklicke. Und durch die ganzen KI-Tools denken sie an das Ganze, was ja in den Medien auch weit diskutiert wurde, über das Croc-System, die KI von Elon Musk, die ja sogar von alleine quasi Bilder von angezogenen Personen dann so gestaltet hat, dass sie nackt waren. Also es ist mittlerweile, brauche ich überhaupt keine Kenntnisse mehr, um Deepfakes zu erstellen.
Schon krass. Was raten Sie denn Menschen, meistens ja Mädchen oder Frauen, die Opfer von solcher digitalisierter, sexualisierter Gewalt werden?
Also zum einen, das klingt vielleicht merkwürdig, aber zum einen überhaupt schon das Bewusstsein, auch durch soziales Umfeld, durch Unterstützung von Familie, das Bewusstsein, dass es eine Tat ist, die man an und für sich nicht erleiden muss, dass es wirklich auch Straftaten sind, dass es einen strafbaren Charakter hat. Das sage ich deswegen, weil gerade bei dieser digitalen Gewalt oft, auch im Erwachsenenbereich, oft der Gedanke vorherrscht, das muss man halt aushalten. Das ist so, wenn man sich im Netz bewegt. Und da sage ich schon mal, das ist so das erste Wichtige zu sagen, an und für sich muss man das nicht aushalten, weil man eben auch im digitalen Raum Rechte hat wie im analogen Raum. Und dann geht es natürlich im nächsten Schritt darum, wie sichere ich eigentlich Spuren? Wie kann ich das vorbereiten, falls es mehr wird, falls es unerträglich wird, dass ich dagegen vorgehen kann? Und das fängt an bei Spurensicherung, also Speichern, Kopien, Absicherungen dessen, was an Bildmaterial über mich gezeigt wird. Auch letztlich ein wirkliches Archiv, wenn sie so wollen, dass man wirklich zeigt, auch die Vielfalt der Verbreitung, wo mir das überall begegnet, wer mich darauf anspricht. Und nachher dann auch im nächsten Schritt sich beraten lassen, um für sich zu klären, möchte ich dagegen vorgehen, wie möchte ich dagegen vorgehen. Wenn ich mich in schulischem Umfeld befinde, was ja eben auch ein großes Umfeld ist, in dem solche Deepfakes verbreitet werden, dann würden wir immer dazu raten, mit Eltern dann auch wirklich an Schulleitungen zu gehen, in das System Schule dieses Thema aufzugreifen, dafür Sorge zu tragen, dass es in den Klassen besprochen wird, dass die Beteiligten an diesen Deepfakes auch wissen, was sie da tun und was es auslöst und damit aufhören.
Aktuell ist ja auch viel von Gesetzeslücken in Deutschland die Rede, was solche digitalisierte sexuelle Gewalt betrifft. Sie prangern das ja auch schon lange an als weißer Ring. Was müsste sich da ändern?
Im Prinzip ist bei uns im deutschen Recht noch gar kein Bewusstsein, dass diese Umsetzungen von Straftaten im Netz auch eigene verschärfende Straftatbestände sind. Was meine ich damit? Wenn Sie zum Beispiel an Deepfake-Pornografie denken, also das Erstellen von pornografischem Material über real existierende Menschen durch KI, dann ist es in anderen Ländern, Spanien gilt ja beispielsweise immer als Musterland, ist es in anderen Ländern schon bestehender Straftatbestand.
Deshalb hat Colin Fernandes ja auch dort das gemacht. Ne?
Absolut.
Sie hat dort die Anzeige erstattet und nicht in Deutschland.
Und auch ihre Geschichte zeigt, sie hat zum Beispiel in der Polizeistation irgendwo in Deutschland, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welches war, Anzeige erstatten wollen. Und dann ist es auch gar nicht weiter verfolgt worden in dieser Dienststelle aus der Überzeugung heraus, dass es ohnehin nicht weiterführend sein wird. Und in Spanien ist ein ganz anderer Regelungstatbestand, seit 20 Jahren übrigens. Und da ist beispielsweise eben dieses Deepfake-pornografische Material, welches man dann erstellt, strafbar, ein eigener Straftatbestand. Und das macht auch absolut Sinn, weil es gibt keine positive Seite einer solchen Erstellung von Deepfake-Pornografie über real existierende Menschen. Und das sind eben solche Beispiele oder auch die Lücken in der Strafverfolgung. Auch da, wenn ich da mir nochmal den Blick nach Spanien erlaube, dieses ganzheitliche System, dass man sagt, es fängt an bei der Prävention, also bei der Aufklärung, bei den Begleitungen von all den Stellen, in denen solche Dinge vermehrt und gehäuft auftreten, wie beispielsweise Schulen, bis hin nachher zu den Ermittlungsverfahren, dass auch Ermittlungsbehörden viel mehr Rechte haben, um eben auch im digitalen Raum sicher ermitteln zu können und dann am Ende auch mit verschärften Straftatbeständen, die eben auch eine Umsetzung des Strafrechts erleichtern. Da haben wir eine ganz andere Rechtsgrundlage und das fordern wir seit vielen Jahren und da sind wir in Deutschland noch bislang wirklich sehr hinten dran, muss man wirklich sagen. Wir sind da sehr nachlässig mit allem, was im Netz passiert.
In Spanien ist man ja auch sehr viel weiter, was Gewalt gegen Frauen im nicht-digitalen Raum betrifft, sprich häusliche Gewalt. Mhm. Wie viel stärker schützt da die Gesetzgebung die betroffenen Frauen?
Spanien ist da wirklich ein mustergültiges Land, was sehr erstaunlich ist, wenn wir überlegen, wo Spanien herkam. Also die haben eben Anfang der 2000er ihr gesamtes Rechtssystem gerade im Bereich von Straftaten, die eben gegen ein spezielles Geschlecht gerichtet sind, überarbeitet. Früher Spanien unter dem Stichwort Machismo, also eigentlich eine ganz andere Mentalität herrschte. Und Spanien ist insofern wirklich mustergültig, als dass sie da eben die Probleme, die aus dieser spezifischen Gewalt gegen das weibliche Geschlecht verursacht wird, Gesamtpaket an Maßnahmen beschlossen hat. Und es fängt an bei Prävention und endet aber, weil Sie es gerade angesprochen haben, Stichwort häusliche Gewalt, bei Methoden wie beispielsweise der elektronischen Fußfessel, die Tätern angelegt werden kann, die ja jetzt endlich nach sehr langen Arbeiten auch von uns als Weißer Ring, auch in Deutschland, sich in der gesetzlichen Regelung wiederfindet.
Ich glaube, in Sachsen, ne, wird da jetzt ein Versuch gestartet erstmals. Ne?
Genau, also es gibt jetzt in den verschiedenen Bundesländern diese Maßnahmen, um die elektronische Fußfessel einzuführen in Deutschland. Und warum ist das notwendig? Auch das zeigt uns eben die lange Erfahrung in Spanien. Es geht in den Fällen darum, in denen im Bereich der häuslichen Gewalt auch schon Näherungsverbote ausgesprochen wurden. Das gibt es ja auch nach deutschem Recht, nach dem Gewaltschutzgesetz, dass man eben nach besonderen Gewalteskalationen Näherungsverbote gegen die Täter ausspricht. Und wenn sie dann eben gegen diese Näherungsverbote verstoßen, dass man dann eben ein Recht hat, die Maßnahmen zu verschärfen, weil wir eben einfach wissen, und das wissen wir in Deutschland, Stichwort Femizide, dass in diesen Fällen die Gefahr besonders hoch ist, dass Frauen am Ende von solchen Tätern auch ermordet werden können.
Und soweit ich weiß, ist in Spanien keine Frau mehr gestorben, seit diese elektronische Fußfessel eingeführt wurde.
Und das ist doch irre eigentlich, dass wir das in Deutschland wissen, weil wir ein Land haben, an dem wir das beobachten können. Und dass wir in Deutschland hingenommen haben, teilweise in den letzten Jahren hatten wir teilweise von der Statistik her jeden Tag ein Femizid. Das haben wir hingenommen. Das haben wir als Familien-Privatangelegenheit, einzelnes dramatisches Schicksal, sicherlich bedauernswert auch, aber nicht vom Staat zu regelndes Schicksal. Und das finde ich etwas ganz Erstaunliches, weil ich glaube, dass wir uns da in Deutschland auch ein bisschen überschätzen, auch generell bei dem Stichwort häusliche Gewalt. Das Thema kam ja jetzt ein bisschen hoch im Rahmen der Pandemie, wo das ja deutlich thematisiert wurde, wo ja auch deutliche Anwüchse in den Zahlen waren. Aber da sind andere Länder wirklich auch schon weiter als wir, wobei wir, ich will es auch nicht zu negativ sagen, jetzt in den letzten Jahren ja auch wirklich da aufbessern oder aufzubessern scheinen, die Entwicklung positiv ist, dass wir da andere Rahmen bekommen.
Wenn man sich die Zahlen anschaut, dann wird in Deutschland aktuell alle 3 Minuten ein Mädchen oder eine Frau Opfer von häuslicher Gewalt. Das ist erschreckend, wie ich finde. Sie haben ja schon gesagt, in der Pandemie hat es zugenommen. Wie ist es aktuell? Flacht es wieder ab?
Die Zahlen sind aktuell nach wie vor geltend. Die sind auf diesem extrem hohen Niveau und ich gehe davon aus, dass sie auch weiter steigen. Und es hängt unter anderem damit zusammen, dass wir tatsächlich ein merkwürdiges Denken tatsächlich haben, im Sinne von, dass die Gewalt, die in den eigenen geschützten Räumen stattfindet, das liest man ja auch in der Berichterstattung, dass das im Prinzip private Dramen sind, private Schicksale. Aber letztlich ist es ja ein systemisches Problem, was wir offensichtlich haben, dass wir Frauen wenig schützen können oder wenig schützen und dass dort viel in den eigenen vier Wänden geschieht, was eben zum Beispiel in anderen Ländern schon vor vielen Jahren oder Jahrzehnten durch Maßnahmen aufgegriffen und auch verbessert wurde. Und das ist etwas, wir sprechen viel über Kriminalität in Deutschland. Wir haben auch eine normale Kriminalitätsfurcht in der Bevölkerung, aber wir sprechen sehr wenig über die Kriminalität, die im nahen sozialen Umfeld stattfindet. Was aber eigentlich, wenn man es jetzt mal wirklich runterbricht auf die Zahlen, der gefährlichste Ort ist für Menschen.
Ich glaube, die Scham ist da halt einfach sehr groß, ne?
Opferseitig ist eine Riesenscham. Das erlebe ich viel, wenn ich in Vorträgen bin. Diese Fassungslosigkeit auch von Menschen, die sich mit solchen Delikten nicht befassen, die sagen zum Beispiel bei häuslicher Gewalt, warum bleibt die Frau denn da? Also da ist auch viel Unkenntnis, was nachvollziehbar ist, weil man möchte sich mit dem Thema ja auch nicht beschäftigen, solange man damit nichts zu tun hat. Unkenntnis darüber, wie psychologische Effekte im Rahmen von häuslicher Gewalt sind. Und es ist umgekehrt natürlich eine riesige Scham. Es ist ja auch aus dem Nahbereich ein Täter, den man ja auch liebt, für den man sich ja auch irgendwann freiwillig entschieden hat.
Mit diesem Menschen. Zweifel noch Kinder
hat. Mit dem man auch Kinder hat. Das macht den Sachverhalt natürlich noch dramatischer. Und deswegen eine hohe Scham. Also wir erleben es fast immer, dass auch die Opfer, die betroffenen Menschen nicht darüber sprechen in ihrem nahen Umfeld. Die sind auch oft sozial isoliert. Und eben, wenn Kinder noch dabei sind, ist ohnehin ja auch die Dramatik noch viel schlimmer, weil die Frage natürlich da ist, was mache ich? Also wie gehe ich damit um?
Wie oft sind denn häusliche und digitale Gewalt miteinander verknüpft? Also wir hatten es ja bei Colleen Fernandes auch, dass sie sagte, es gab diese digitale Gewalt, diese Deepfake-Pornos. Es gab aber auch häusliche Gewalt bei uns.
Also mittlerweile sind die fast untrennbar miteinander verbunden. In unterschiedlichen Ausprägungen. Also was ein Effekt bei häuslicher Gewalt ist, ist ja eine starke, auch psychologische Kontrolle. Der Täter, das ist ja im Übrigen auch ein Grund für häusliche Gewalt, möchte das Opfer eben stark kontrollieren und letztlich die totale Macht über diesen Menschen haben. Und die übt die Person zum einen durch physische Gewalt aus, aber eben auch durch psychische Gewalt. Deswegen funktioniert das auch, weil die Person, die dann von dieser Tat betroffen ist, irgendwann psychisch auch so gebrochen ist, dass sie sich nicht mehr selber überhaupt Hilfe holen kann oder sich organisieren kann, um da auszubrechen. Und da ist einfach das digitale Format ein Tool dieser Machtausübung. Was über die digitale Gewalt ausgeübt wird, ist unterschiedlich. Also das, was jetzt in dem Fall Colleen Fernandes war, dass man wirklich da die Macht ausübt, indem man wirklich diese Person im digitalen Raum wirklich zum Missbrauch freigibt, das ist eine Form. Andere Formen sind die digitale Kontrolle, also zum Beispiel Spyware in den Geräten zu installieren, damit ich immer weiß, was die betroffene Person, das Opfer, was sie macht, wo sie ist, mit wem sie spricht, wo sie sich befindet. Also, dass ich da verschiedene Möglichkeiten habe oder eben auch wirklich die Kontrolle von Kontakten, von Netzwerken. Also es gibt die verschiedenen Formen, die ich nutze als Täter, aber digitale Medien sind immer auch mit dabei.
Wir haben jetzt immer von Frauen als Opfer gesprochen, von häuslicher Gewalt. Gibt es auch Männer, die da Opfer werden?
Das ist eine wichtige Frage und dafür bin ich Ihnen auch sehr dankbar, weil man neigt natürlich dazu, weil prozentual der Anteil der Frauen so hoch ist, nur über Frauen zu sprechen. Aber es ist tatsächlich natürlich auch so, dass Männer Opfer von dieser Gewaltform betroffen sind. Man spricht das Dunkelfeld ist sehr hoch, deswegen man spricht so von 20%, gehen wir davon aus, der Opfer sind tatsächlich männlichen Geschlechts. da ist natürlich die Scham noch viel höher.
Also bei digitaler und bei häuslicher Gewalt.
Richtig. Und da kann ich auch aus eigener Erfahrung erzählen, als ich eben selber ehrenamtlich noch tätig war, hatte ich tatsächlich gerade beim Opfertelefon, das war der Bereich, in dem ich mich engagiert hatte für den Weißen Ring, etliche Männer, die sich anonym über dieses Medium Telefon gemeldet hatten, um sich zu informieren, wie sie eben für sich Hilfe organisieren können. Und das war sehr beeindruckend, auch für mich in der Hilfeleistung, weil so erkennbar war, wie unendlich groß die Scham bei den Betroffenen war. Also ein Mann erzählte mir einleitend wirklich sehr ausführlich, dass er auch ein großer Mann sei, dass er ein kräftiger Mann sei und dass er eigentlich gar nicht der Typ sei, der sich was gefallen ließe. Also man erkannte wirklich an diesem ganzen Kontext, dass es ihm unheimlich wichtig war darzustellen, dass er selber sich gar nicht für einen Opfertypen hält. Und wir wiederum im Umkehrschluss natürlich wissen, diese häusliche Gewalt funktioniert bei jedem. Die funktioniert ja auch bei starken Frauen. Also es gibt nicht diese Person, die prädestiniert ist, diese Art von Gewalt zu erfahren, sondern es gibt einen Kreislauf. Und wenn der nicht am Anfang unterbrochen wird, diese psychische Gewalt, die am Anfang ausgeübt wird, die Erniedrigungen, dieses Loslösen vom sozialen Umfeld, das ist immer der Anfang von häuslicher Gewalt oder von dieser Machtausübung. Und wenn ich in einer Beziehung diese Spirale am Anfang nicht unterbreche, dann ist es der Kreislauf der Dinge, dass es irgendwann in tatsächlicher physischer Gewalt enden kann. Und es kann einen Mann betreffen, eine starke Frau, eine toll ausgebildete Frau, eine nicht ausgebildete, also es ist dann nicht mehr relevant, was ich für einen Hintergrund habe, wenn diese kraftvolle Spirale anfängt zu wirken.
Also das heißt, wenn sich jemand an Sie wendet und erzählen würde, ja, mein Mann versucht mich zu isolieren oder meine Frau und mir die sozialen Kontakte abzusprechen, dann würden Sie direkt sagen, Vorsicht, Stopp.
Unbedingt. Also es gibt diese wirklichen Alarmzeichen. In den wenigsten Fällen beginnt häusliche Gewalt mit Schlägen. Also da ist eine sehr lange Vorgeschichte und das ist auch das, ich glaube, das ist das, was es so schwierig macht, nicht betroffene Menschen nachzuvollziehen, warum Menschen in einem Gewaltkontext bleiben. Aber das ist genau der Tatsache geschuldet, dass es eine lange Vorgeschichte gibt und dass eine große Form von Abhängigkeit geschaffen wird, emotional und teilweise wirklich ganz real, finanziell, durch Isolation, teilweise haben Betroffene gar nicht mehr Zugang zu Konten, also sie haben auch gar keine Möglichkeiten mehr überhaupt zu gehen, tatsächlich, oder sehr erschwert. Und da sind bei mir, wie man heute so schön sagt, alle Red Flags, wenn ich auch irgendwo in einem sozialen eigenen Umfeld höre, dass da eine gewisse Kontrolle ausgeübt wird, dass da Einfluss genommen wird auf Sozialkontakte, dass da so eine gewisse Machtverschiebung begonnen wird auszuüben, da werde ich nervös, ja.
Lassen Sie uns nochmal auf das Thema digitale Kriminalität zurückkommen. Diese Deepfake-Pornos, über die wir besprochen haben, ist eine Form der digitalen Kriminalität, wenn auch eine sehr, sehr heftige. KIs kommen aber natürlich auch bei anderen Sachen zum Einsatz. Und absolut, auch da kommen Opfer zu Ihnen. Zum Beispiel der klassische Enkeltrick. Wie funktioniert der mit KI?
Ja, das ist eine sehr erschreckende Entwicklung, die auch bei uns beim Weißen Ring deutlich anwachsende Zahlen auslöst an Hilfesuchenden. Wenn man sich überlegt, dass der Enkeltrick ja schon funktioniert hat über damals klassisch SMS, der wirklich schon auslöst, dass Menschen dann in Panik verfallen, weil sie denken, das Kind oder der Enkel sei in Not und dann finanzielle Hilfen zur Verfügung gestellt werden. Dann kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen, wie das heute ist, wenn ich einen Anruf erhalte, in dem per WhatsApp-Anruf mein Enkel, meine Tochter, irgendjemand mir nahestehendes, wirklich als Videocall in Not versichert, dass jetzt irgendwelche finanziellen Unterstützungen notwendig sind, weil beispielsweise man in einen Unfall verwickelt sei, man auf der Polizeistation sei und man eine Kaution hinterlegen müsse. Das sind Fälle, die wir erleben, die stattfinden und die natürlich auslösen bei den betroffenen Opfern dann dieses Anrufs, dass sie in diesen Panikmodus verfallen. Also wie man immer so schön sagt, dass die Amygdala, der Panikknopf im Gehirn, die Kontrolle übernimmt und dass man dann eben nicht mehr nachdenkt, ob das jetzt sein kann, ob das real ist.
Naja, und man hat ja das Gefühl, man sieht es. Absolut. Da ist ja quasi das reale Bild des Enkels, dass der ist eben da, als Video montiert wird. Und man hat das Gefühl, auch mit der Stimme des Enkels, der ruft einem an. Ne?
Das ist wirklich unfassbar. Und da ist natürlich die KI-Technologie das perfekte Tool. Ich habe tatsächlich auch von mir selber ein solches KI-Videoformat mal erstellen lassen von unseren IT-Lern. Ich hätte mir selber geglaubt. Also es ist dann wirklich so, dass du durch die Stimme, durch den Text, durch das Bild selber glaubst, du bist es, der da spricht. Und das ist halt unvorstellbar, was das für eine Dimension auslösen kann. Und auch da sind wir wieder bei dem Thema, so einfach zu erstellen. Man braucht keine Fähigkeiten.
Ja, und das macht natürlich auch was mit einem. Ne? Man fühlt sich super hilflos, weil man denkt, was kann man denn dagegen tun? Und vor allen Dingen, wenn ich meinen eigenen Augen nicht mehr vertrauen kann oder nicht mehr auf die Stimme vertrauen kann, die ich höre, dass es die Stimme meines Enkels ist, wem kann ich denn überhaupt noch glauben?
Und das ist ein Effekt, der mich auch ehrlich wirklich besorgt, dass immer mehr Menschen das erleben werden. Also man sieht ja schon, die Kurve steigt derer, die betroffen sind von solchen Fake-Anrufen, Fake-Videos. Das heißt, der Erfahrungswert steigt mit solchen gefakten Videos. Und es führt dazu, dass wir uns miteinander misstrauen werden, weil wir miteinander nicht mehr wissen, was es war, was es nicht war. Und das Perfide ist, dass wir sogar dazu neigen, unser Gehirn dazu neigt, dem Fake mehr zu glauben als dem Realen, weil es im Zweifel perfekter ist, weil es noch emotionaler ist. Und es verändert das Miteinander tatsächlich mit uns. Wir werden dann misstrauischer, wir werden nicht mehr so spontan reagieren und wir werden aufgrund der Erfahrungen, die wir machen, natürlich uns auch eher isolieren als den Menschen zugewandt bleiben. Und das sieht man auch schon in den Auswirkungen, also Stichwort auch Einsamkeit, Stichwort Isolation. Und das wiederum führt dazu, dass ich mich mehr in die sozialen Netze begebe, mehr in die Welt begebe, in der eigentlich künstliche Dinge stattfinden. Und das besorgt mich schon, weil uns das als Gesellschaft sehr verändert und weil uns das extrem anfällig macht für Menschen und für Systeme, die das genau ausnutzen wollen, dass wir nicht mehr miteinander diese menschliche Beziehung haben, wie wir sie eigentlich brauchen, auch als Mensch.
Stellt sich die Frage, wer sind die Täter dahinter?
Ja, da gibt es wirklich tatsächlich die unterschiedlichen Bereiche. Also wir haben zum einen klassisch die Täter, die einen wirtschaftlichen Hintergrund haben. Auch Love-Scamming, der Liebesbetrug, der gute alte Heiratsschwindel, wie es früher war. Das sind ja ganze Industrien aus dem Ausland auch gesteuert, die wirklich da einen wirtschaftskriminellen Hintergrund haben. Das Gleiche gilt auch beim Enkeltrick. Das sind teilweise hochprofessionelle Organisationen, teilweise organisierte Kriminalität. Das ist ein großer Bereich in diesem ganzen Sektor, der einfach diese Technologien nutzt, um Wirtschaftskriminalität wesentlich noch durchschlagskräftiger und erfolgreicher zu machen. Und dann gibt es natürlich die Systeme, die davon profitieren, beispielsweise politisch profitieren, dass wir als offener, liberaler, menschenzugewandter Staat nicht mehr gut funktionieren, die uns also als Menschen dazu bringen wollen, bestimmten Gruppierungen zu folgen, bestimmten extremen Rändern zu folgen, weil sie eben einfach nicht möchten, dass das noch ein funktionierendes Staatswesen ist. Das ist dann quasi die große Säule, die letztlich aktiv an Demokratiezersetzung arbeitet. Und dann gibt es tatsächlich die Säule derer, die sich gar nicht bewusst sind, dass es diese Folgen hat. Also ich nenne das mal so an den nicht bewussten kriminellen Bereich. Sprich, die ganzen Menschen, die solche Dinge auch weiterleiten, die sie verbreiten, die dazu beitragen, dass solche Systeme funktionieren und letztlich Geschichten auch erfolgreich machen, ohne dass sie das eigentlich wollen.
Fragt sich wir die Gutwilligen, die nicht kriminell sind, was können wir tun, wie können wir dazu beitragen, dass die Täter keinen Erfolg haben? Haben wir da überhaupt eine Chance?
Also da glaube ich natürlich unbedingt dran, qua Beruf, aber abgesehen von meinem Ruf glaube ich wirklich, dass wir eine Chance haben, aber ich glaube auch, dass wir sehr wenig Zeit haben. Ich glaube, dass wir uns da alle zusammen als die guten Kräfte, wie sie es so gut genannt haben, zusammenschließen müssen. Wir müssen zum einen das Bewusstsein schärfen, welche Interessen gibt es an diesen ganzen Desinformationskampagnen, wer profitiert wovon. Also wirklich eine präventive Aufklärung, auch eine Aufklärung im Umgang mit den ganzen Tools, auch Umgang mit Social Media. Ich erlebe bei meinen Vorträgen oft, wenn ich darüber spreche, ja, in den Schulen muss mehr Bildung zu dem ganzen Thema Technologie erfolgen. Das ist korrekt, aber ganz ehrlich, ist einer der ganz großen Treiber der Vervielfältigung von Desinformation ist eine ältere Altersgruppe, sind so die 60-Plus-Jährigen, die noch einen anderen Glauben in die Wahrheit von Bildern und Filmen haben als zum Beispiel eine ganz junge Generation. Also ich glaube, wir alle müssen einfach wirklich miteinander die Bildung, den Wissensstand haben, was da eigentlich passiert und es auch ernst nehmen, weil auch das besorgt mich, dass ich wahrnehme, dass das als nicht relevante Gefahr wahrgenommen wird. Also ich erlebe immer wieder, dass gesagt wird, ja, das sind auch so Einzelfälle. Sie haben es vorhin angesprochen, das Thema Deepfake-Pornografie spreche ich seit Jahren an und mir begegnet immer die Reaktion, das sind ja Einzelfälle von irgendwelchen bedauerlichen Menschen, die dann da getroffen werden von diesem System. Das ist ein System, das ist kein Einzelfall und das erleben wir jetzt an diesem prominenten Beispiel.
Ja, und 6% der Bevölkerung, die betroffen sind, finde ich jetzt nicht wenig, ne?
Und das ist das Hellfeld quasi, also von dem wir die Zahlen haben. Ich gehe von einem hohen Dunkelfeld aus und deswegen also die Aufklärung und dann, was genauso wichtig ist, neben dem Kenntnissen, was sind die Hintergründe, wer profitiert wovon, wer will mich manipulieren, wozu, dass ich dann auch wirklich auf der, ich nenne das jetzt mal so, guten Seite die richtige technische Ausstattung habe. Also auch das ist natürlich immer ein Teil der Wahrheit, wenn Sie schauen bei Ermittlungsbehörden, wenn Sie schauen bei den Gerichten, bei Staatsanwaltschaften, die rennen ja technisch diesen ganzen Entwicklungen so hinterher. Also wir brauchen genauso diese Tools, also sprich KI, wir brauchen die Methoden, wir brauchen die Ausstattung in all diesen Sektoren auf dem aktuellsten Stand, den jede organisierte kriminelle Form auch hat.
Und für uns, die wir jetzt keine Polizisten sind oder keine Staatsanwälte sind, lohnt sich vielleicht einfach auch mal die Frage zu stellen, was leite ich weiter?
Ja, unbedingt.
Also im Netz. Also welche Informationen leite ich weiter und bin ich mir tatsächlich sicher, dass es so stimmt, gerade wenn das besonders spektakulär klingt?
Unbedingt. Und das ist so dieser große Sektor, das muss man eben einfach auch sagen, dass es so gut funktioniert in Teilen, ist auch der Tatsache geschuldet, dass es so massiv weitergeleitet wird. Und man kann für sich selber wirklich sagen, man ist ja durch diese ganzen Algorithmen immer bedient von seiner eigenen Bubble, von seiner eigenen Glaubenswelt. Und man muss sich selber wirklich immer wieder erziehen. Und es fällt mir, die ja sehr viel mit diesen Themen beschäftigt, ist immer wieder schwer, wenn mich was besonders emotional anspricht. Klammer auf, was besonders dafür spricht, dass ich das hinterfragen muss, ob es stimmt, wenn es sehr emotional ist, Klammer zu. Muss ich das sofort weiterleiten oder kann ich auch noch mal kurz prüfen, stimmt denn die Information? Weil man neigt dazu, gerade wenn es vielleicht die eigene Weltvorstellung wiedergibt oder dem eigenen Glauben entspricht, zu sagen, siehst du, habe ich doch immer gewusst, und das auch gleich weiterzuleiten und da wirklich das Stoppschild eigentlich für sich selber hochzuhalten, weil man sonst damit beiträgt zum Erfolg dieser ganzen Desinformation. Das ist leider tatsächlich so.
Lassen Sie uns noch mal darüber sprechen, was für Täter wir haben. Sie haben ja gesagt, da stecken oft Systeme dahinten, organisierte Kriminalität. Wir haben aber inzwischen ja auch Täter, ja, die wir früher so nicht hatten, ist mein Gefühl. Also Leute, die auf Rettungskräfte losgehen oder die Polizisten angreifen oder Mitarbeiter von NGOs, von Hilfsorganisationen. Sehen Sie da auch eine Zunahme in den letzten Jahren?
Ja, das sind auch Opfergruppen, die der Weiße Ring früher gar nicht kannte. Also ich erlebe tatsächlich gerade in den letzten 10 Jahren, man kann jetzt nicht genau den Startpunkt feststellen, aber in den letzten Jahren, dass Menschen sich an uns wenden, die früher keinen Weg zum Weißen Ring gefunden haben. Wen meine ich damit? Genau die Gruppen, die Sie eigentlich gesagt haben. Ehrenamtliche Ortsbürgermeister. Menschen, die im Dienst für irgendeine Sache, für irgendeine Minderheit ein Ehrenamt ausüben. Menschen, die im Straßenverkehr plötzlich, weil sie bei einer grünen Ampel nicht rechtzeitig losgefahren sind, zusammengeschlagen wurden von irgendeinem anderen Fahrer. Also wir haben plötzlich Gruppen bei uns, von denen wir vorher nichts gehört haben. Und da verändert sich was in unserer Mitte tatsächlich. Und auch dieses große Thema, was Sie angesprochen haben, was uns besonders umtreibt, gerade die Menschen, die ja auch im Dienst an den anderen Menschen, also Stichwort Feuerwehr, Rettungskräfte, Polizei sind, dass gerade die auch besonders im Fokus von Angriffen stehen, ist ja an und für sich besonders wenig nachvollziehbar.
Nee, überhaupt nicht nachvollziehbar. Also, ne? Und auch diese extreme Gewaltbereitschaft, die zum Teil herrscht. Also wenn wir jetzt an diesen Zugbegleiter Serkan C., das war ja gerade in Rheinland-Pfalz vor wenigen Wochen, denken, der bei einer Fahrkartenkontrolle von einem Gast zu Tode geprügelt wurde.
Das ist eine unvorstellbare rohe Gewalt, die sich da bahnbricht. Und es ist wirklich in vielen Berufen, die nah am Kunden sind sozusagen, wo vielleicht auch irgendwelche Stresssituationen eintreten können, enorm gestiegen. Also der Weiße Ring hat auch deswegen schon vor 2-3 Jahren mit dem DGB, mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund, eine Kooperation abgeschlossen, weil wir eben auch den Betrieben Unterstützung anbieten. Wie gehe ich als Betrieb damit um, dass Menschen im Rahmen ihrer Arbeit bei mir als Unternehmen wirklich Gefahr laufen, angegriffen zu werden? Und wie gehe ich auch mit der Hilfe für Betroffene um? Und es ist teilweise so eine Verrohung im öffentlichen Raum, die eklatant ist und die auch wirklich massiv ansteigt.
Haben Sie da irgendeine Erklärung dafür, dass es so massiv angestiegen ist?
Also wir beschäftigen uns da natürlich lange damit, seit Jahren, weil wir uns ja fragen, was passiert, warum ist das so? Ist ja auch relevant für mögliche Präventionsarbeit. Fakt ist, wir haben es immer so umschrieben als die gereizte Gesellschaft. Es kommen zwei Faktoren zusammen, die da ineinander greifen. Unglücklich ineinander greifen. Das eine ist eine Gesellschaft, unser Psychologe nennt es immer so, eine Gesellschaft im kollektiven Burnout. Also es ist eine gestresste Gesellschaft, weil wir unheimlich viele Themen haben, die auf uns einbrechen, die uns in die Ohnmacht bringen. Stichwort Kriege im Nahost, in der Ukraine. Stichwort politische Rahmenbedingungen. Wir wissen gar nicht mehr, was sicher ist, was nicht sicher ist, wenn Sie auch nach Amerika schauen, wenn Sie in andere Länder schauen. Also dieses Zusammenbrechen von sicher geglaubten Strukturen. Wir haben das Thema Klimawandel, über das jetzt wenige Menschen sprechen, was aber ja auch Bedrohungslagen objektiv schon für Menschen erzeugt. Das Thema KI. Ist mein Job sicher? Was passiert überhaupt mit der Weltwirtschaft und darauf runtergebrochen für mich bezahlbare Preise in meinem Leben? Also wir haben ganz viele Faktoren, die leider gleichzeitig zusammenwirken und mich massiv als Mensch beeinflussen und beeinträchtigen. Und ich habe gleichzeitig eine Informationstechnologie, die teilweise eben auch unheimlich gesteuert Hass und Hetze produziert. Wir haben Big Tech Companies, also die Unternehmen, die Social Media verbreiten, die davon Gewinne erzeugen, weil das nachgewiesen ja ist, dass ich mit Hass und Hetze wesentlich mehr wirtschaftlichen Gewinn erzeugen kann als Unternehmen, als mit nur Good News, die also davon wirtschaftlich profitieren, dass wir uns gegenseitig dann irgendwelche Hass- und Hetze-Videos zuschieben. Und das trifft eben in diesen höchst verunsicherten gesellschaftlichen Rahmen. Und das führt einfach dazu, dass Menschen nachweislich aggressiver werden, dass die Zündschnur unheimlich kurz wird und dass Menschen plötzlich zu Tätern werden. Auch das, wir sind als Weißer Ring keine Organisation, die jetzt da über wissenschaftliche Analysen über Täter verfügt. Aber es ist nachweislich, dass in den Opfergeschichten, die bei uns anlanden, plötzlich Täter zu Tätern wurden, die vorher nicht im relevanten Rahmen überhaupt agiert haben. Sprich, wen meine ich damit? Den völlig unbescholtenen Familienvater, der im Straßenverkehr eben zum Beispiel ausrastet und einen anderen Straßenverkehrsteilnehmer krankenhausreif prügelt. Das nimmt eben in der Zahl zu, die erschreckend ist.
Hätte das Eduard Zimmermann mal geahnt, ne?
Ja,
als er vor 50 Jahren den Weißen Ring gegründet hat. Sie feiern nämlich in diesem Jahr ihr 50-jähriges Jubiläum.
Das ist richtig.
Inzwischen 40.000 Mitglieder, über 40.000, rund 400 Beratungsstellen in ganz Deutschland. Zentrale ist hier in Mainz. Wie sah denn die Situation aus, als Eduard Zimmermann, wir kennen ja alle noch durch Aktenzeichen XY, damals gesagt hat, wir brauchen eine Opferschutzorganisation in Deutschland?
Das war ja vor 50 Jahren eigentlich revolutionär, weil da hat überhaupt niemand über die Themen, über die wir heute so ausführlich sprechen, gesprochen, eigentlich nicht mal nachgedacht.
Es ging nur um Täter, ne?
So,
um
das
Rehabilitation
einzige,
von Tätern.
Richtig. Das Einzige, was damals gesellschaftlich relevant war, wie Sie sagen, war die Rehabilitation von Tätern, Strafmaß, also die Täterperspektive. Und insofern war das wirklich von Eduard Zimmermann als derjenige, der ja Aktenzeichen XY hier in Mainz produziert hat, revolutionär zu sagen, wer kümmert sich eigentlich um die Opfer? Und es war auch eine wirklich erstaunliche Gründerleistung, wenn man überlegt, dass er dann mit insgesamt 17 Männern damals sich zusammengeschlossen hat und gesagt hat, es kann so nicht sein, dass keiner irgendwie die Belange der Opfer vertritt und die Interessen der Opfer vertritt. Ich stelle das ab, ich kümmere mich drum. Und dann hat er wirklich binnen weniger Jahre ein westdeutsches, aber bundesweites Netz geschaffen mit Landesverbänden und ein wirklich sehr erfolgreiches Hilfesystem aufgebaut, was jetzt mittlerweile eben bundesweit in allen Bundesländern vertreten ist, mit allen Ausstattungen, Sie haben es vorhin gesagt, 400 Außenstellen. Und neben der konkreten Hilfe, die eben für Betroffene von Kriminalität und Angehörigen geleistet wird, auch den Gedanken letztlich in die Politik getragen, dass wir eben Opferinteressen bei Gesetzgebung berücksichtigt werden, dass wir auch letztlich schauen in dem ganzen strafrechtlichen Konglomerat, wie kann ich Systeme gestalten, dass natürlich auch die berechtigten Interessen der Täter wahrgenommen werden, aber eben auch die Perspektive der Opfer nicht vernachlässigt wird. Und da muss man wirklich unserem Gründervater und dem Weißen Ring bescheinigen, dass in den 50 Jahren unheimlich viel erreicht worden ist. Wir haben natürlich noch viel, aber wir reden ja heute nicht mehr über die gleiche Ausgangslage für Opfer als vor 50 Jahren. Und das ist schon eine großartige Geschichte, die hier aus Mainz geboren und entstanden ist. Ja.
3000 Ehrenamtliche, die sich deutschlandweit für den Weißen Ring engagieren. Also auch ein richtiges Wort. Ne?
Das ist wirklich ein tolles Bild von Zivilgesellschaft. Ja.
Und sie finanzieren sich nach wie vor ohne staatliche Unterstützung.
Das ist uns auch ganz wichtig und das hat sich auch in etlichen gerade Gesetzgebungsverfahren gezeigt. Wir sind eben genau komplett selbstständig finanziert. Also was heißt das? Wir finanzieren uns aus Mitgliedschaften, aus Spenden, aus Nachlässen und Geldbußen. Das heißt, wir sind natürlich dadurch auch frei. Wenn Sie keine staatlichen Mittel annehmen, können Sie in Gesetzgebungsverfahren auch Ministerien angreifen, die Politik angreifen. Das haben wir ganz intensiv bei der Reform des Opferentschädigungsrechts getan. Und es entlastet uns auch von jedweden politischen Strömungen, Gedanken. Wir können da sehr unbeschwert unserer Arbeit nachgehen und dafür, vielleicht kann ich auch dieses Format bei Ihnen nutzen, danke ich auch allen, die das ermöglichen, weil das muss man eben auch sagen. Wir leisten ja auch viel finanzielle Hilfe für Betroffene und wir haben über die Jahre wirklich 150 Millionen Euro ausgeben können und das sind alles private Mittel, die uns Menschen gespendet haben oder im Nachlass vermittelt haben, für die ich an der Stelle auch mal ein ganz herzliches Dankeschön aussprechen möchte im Namen der Opfer, weil ohne diese private Unterstützung würde es uns ja heute gar nicht mehr geben.
Und sei es, dass Opfer zum Beispiel Hilfe bekommen und Rechtsanwalt gestellt
Richtig,
bekommen.
Richtig, ganz genau. Also da ist das ganz breite Bandbreite von Erstberatung juristischer Art, von auch einem Zugang zu Traumahilfe, zu wirklich individuellen Hilfen. Wir haben vorhin ausführlich über häusliche Gewalt gesprochen. Da, um konkrete Beispiele zu nennen, da bezahlen wir teilweise Umzugshilfen, weil die Betroffenen gar nicht die finanziellen Möglichkeiten haben oder keinen Zugang auf Konten. Auch bei schweren Straftaten, bei Morden, wo wir Angehörigen auch Erholungsmaßnahmen finanzieren, auch sowas Gruseliges wie Tatortreinigung, was aber für Menschen, die betroffen sind, wirklich notwendig ist, um überhaupt wieder zurückzufinden in ein selbstbestimmtes Leben.
Und Sie selbst haben ja auch schon ehrenamtlich für den Weißen Ring gearbeitet, als Sie da noch nicht Bundesgeschäftsführerin waren. Sie waren damals Geschäftsführerin der IHK Rheinhessen, also sicher auch ein Job, der zeitintensiv ist. Was hat Sie damals dazu gebracht zu sagen, ich will ehrenamtlich für den Weißen Ring arbeiten?
Also es war tatsächlich, das klingt so ja fast abgedroschen, aber dieser Purpose, diese sinnhafte Betätigung, in der man sagt, irgendwas in der Gesellschaft sich einzubringen, in der man tatsächlich was zurückgibt, so sehr das Wohlfall klingt. Aber ich habe das Glück, dass ich eben von all dem nie betroffen war. Ich habe das Glück, eine glückliche Kindheit gehabt zu haben, nicht in die falschen Umstände reingeboren zu sein, nicht am falschen Ort zur falschen Zeit gewesen zu sein. Und ich bin vom Hintergrund beruflich Juristin und wusste damals auch, dass es Menschen eben ganz anders gehen kann. Und da schien mir das als Ehrenamtliche am Telefon eine gute Möglichkeit. Das war dann auch in einem Schichtdienst. Also ich hatte dann sonntags, nachmittags meine 3-Stunden-Schicht. Und das war einfach was, wo ich dachte, das kann ich in meinem Berufsalltag integrieren. Und das gibt mir die Möglichkeit, wirklich Menschen, die dieses Glück, was ich hatte, nicht haben, was zu geben, zu helfen, möglichst schnell wieder selbstbestimmt ein gutes Leben führen zu können, soweit es uns möglich war.
Aber wer ehrenamtlich mitarbeiten will, der muss weder Jurist oder Juristin sein, der muss auch nicht irgendwie ehemaliger Polizeiangehöriger sein oder was auch immer.
Das ist gut, dass Sie es ansprechen, weil ich glaube, das unterstellt man uns ein bisschen. Wir haben tatsächlich mittlerweile eine unheimlich divers aufgestellte Ehrenamtlichkeit und das ist auch das Wertvolle bei uns, weil Sie finden quasi für die verschiedenen betroffenen Gruppen auch wirklich passende Ehrenamtliche mit ihren ganzen Erfahrungen beruflicher Natur, auch mit ihren Lebenserfahrungen. Also es gibt keine Vorgabe an irgendwelchen Ausbildungen. Das Interesse natürlich an dem Thema muss vorhanden sein und auch
an Menschen.
Am Menschen. Man muss es auch aushalten. Also man muss es dann wollen, dieses Ehrenamt. Und alles, was man dann spezifisch für die Hilfe in unserer Organisation braucht, wird dann ja durch Seminare und Wissensvermittlung und Ausbildung vermittelt.
Es gibt sehr unterschiedliche Bereiche, wo man sich betätigen kann. Opfertelefon hatten Sie zum Beispiel schon erwähnt. Gibt es denn einen Bereich, wo Sie aktuell sagen, da suchen wir besonders dringend ehrenamtliche Hilfe?
Also wir haben tatsächlich ja verschiedene Zugänge. Opfertelefon, wir haben eine Online-Beratung. Und was wir in der großen Fläche haben, sind diese sogenannten Außenstellen. Also das sind die Ehrenamtlichen vor Ort, die nachher wirklich mit den Betroffenen face-to-face die Gespräche führen. Und da werden natürlich immer ehrenamtliche Helferinnen und Helfer gesucht. Also wer sich das da vorstellen könnte, sich für uns zu engagieren, ist wirklich sehr herzlich eingeladen, sich bei uns zu melden. Auch wenn man sich nicht sicher ist, ob die Tätigkeit für einen was ist. Das ist ja auch eine wichtige Frage, die wir dann auch zusammen mit den Interessenten und Interessentinnen klären. Schadet es ja nicht, das mal miteinander zu prüfen. Also es ist kein Schaden, auch nachher festzustellen, ich glaube, dass diese Ehrenamtlichkeit doch nichts für mich ist. Manchmal haben wir auch ganz andere Arbeiten, wie beispielsweise Fundraising, Öffentlichkeitsarbeit, solche Themen, die gar nicht hart am Fall sind, die aber dem Weißen Ring trotzdem unendlich wertvolle Hilfestellung leisten können.
Okay, also wer immer Lust hat und Interesse verspürt und sagt, da könnte ich mich vielleicht einbringen, einfach auf die Seite des Weißen Rings gehen und sich mal melden.
Sehr herzlich eingeladen, ja.
Jetzt werden Sie das offizielle Jubiläum des Weißen Rings im September nur noch als Ehrengast mitfeiern, denn Sie haben sich entschlossen, nochmal eine neue Stelle anzutreten. Im Mai verraten Sie uns, was Sie machen werden.
Ja, das stimmt. Ich habe mich nach 12 Jahren Geschäftsführung für den Weißen Ring entschieden, ein Angebot in Baden-Baden wahrzunehmen. Ich werde dort dann als Geschäftsführerin des Festspielhauses in Baden-Baden anfangen. Da mag man sich jetzt vielleicht fragen, das ist ja jetzt was ganz anderes. Wie komme ich dazu? Aber es ist tatsächlich auch schon die Antwort. Es ist einfach die Herausforderung oder diese neue Situation, was mir unbekannt ist, was ganz anderes nochmal aufzugreifen. Es liegt vielleicht auch ein bisschen in der Natur meines Alters. Ich bin jetzt 50 tatsächlich genau. Und ja, da ist einfach so ein bisschen für mich die Überlegung gewesen zu sagen, ich habe meinen Job beim Weißen Ring wirklich sehr geliebt und 12 Jahre mit vollem Engagement getan, habe aber gemerkt, dass ich noch mal einmal so eine Veränderung für mich für spannend halte und habe mich dazu entschieden, ja.
Also, es sei Ihnen gegönnt, einen guten Neustart zu haben und natürlich auch toll, was Sie sich in den letzten 12 Jahren engagiert haben für den Weißen Ring, beziehungsweise ja schon vorher. Sie waren ja vorher schon ehrenamtlich tätig. Frau Biewer, herzlichen Dank für das Gespräch. Es war sehr spannend. Als kleines Dankeschön, dass Sie Zeit für Leute hatten, habe ich noch was für Sie. Ich muss mal in die Tasche hier greifen. Da habe ich ein Buch gefunden, von denen ich dachte, dass es zu ihrer aktuellen Lebenssituation super passt. Das Buch Alles auf Anfang, nämlich Geschichten von Aufbruch, Ende und Neubeginn mit Beiträgen von Bernhard Schlink, Martin Suter, Ingrid Noll und vielen anderen.
Das hört sich extrem passend an. Vielen lieben Dank.
Viel Spaß beim Lesen.
Dankeschön.
Alles Gute und weiterhin viel Erfolg.
Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute, jede Woche neu auf swr1.de, in der SWR1-App und überall, wo es Podcasts gibt.